Ja, wie geht's heute weiter mit Schatzkiste Bibel Nummer 5? Was ja noch nicht heißt, was da drin ist. Ich finde dieses Bild sehr passend dafür. Heute geht es nämlich um das Neue Testament. Und ich habe so, vorhin beim Lobpreis hatte ich so den Gedanken gehabt, warum hat Gott das Testament gegeben? Das ist eine Einladung, die Herrlichkeit Gottes zu erkennen und zu erleben. Ich sage das mal so. Es ist eine Einladung, Gott erleben zu können. Das ganze Neue Testament, einen Bund mit ihm zu machen, mit ihm zu leben, damit wir am Ende in der Herrlichkeit ankommen und mit ihm zusammen leben, in Ewigkeit. Das ist die Botschaft des Neuen Testaments. Und dieses Bild, das erinnert mich so daran, das ist dieser eine Vielfalt, ich mag Farben total gerne, dieser Regenbogen ist das Zeichen Gottes am Himmel. Ja, er wird nie wieder eine solche Flut, wie die Sintflut, kommen lassen, sondern er bietet Erlösung und Gnade an. Und genau das ist die Botschaft des Neuen Testaments. Gut, fangen wir an. Die Evangelien und die Apostelgeschichte, damit geht's los. Zu Anfang vier Evangelien. Evangelium heißt die frohe Botschaft. Genau. Sie handelt von der Zeit, als Jesus hier auf dieser Erde war. Eigentlich geht es um einen Zeitraum, überwiegend um 3,5 Jahre. Das ist die Zeit, in der Jesus öffentlich aufgetreten ist und gedient hat, sein Wesen gezeigt hat, gesagt hat, er ist der Sohn Gottes, hat ganz viel gepredigt, hat ganz viel Menschen gesund gemacht und so weiter. Dieser Zeitraum, diese 3,5 Jahre, die werden vor allen Dingen in den Evangelien beschrieben. Manche Evangelienschreiber gehen noch ein bisschen vorher. Natürlich fängt es mit der Geburt an, das ist klar, bei allen. Aber ansonsten von der Kindheit erfahren wir ganz wenig. Aber es geht vor allen Dingen darum. Matthäus ist der Erste, das erste Evangelium. Matthäus war ein Zöllner, den Jesus berufen hat. Okay, da ist jemand an den falschen Knopf gekommen. Matthäus war ein Zöllner, den Jesus berufen hat. Zöllner, das war eigentlich diejenigen, die mit den Römern zusammengearbeitet haben und bei den Juden total nicht beliebt waren. Er war eigentlich verhasst tatsächlich, aber Matthäus hat sich vorgenommen, den Juden Jesus nahe zu bringen. Also das ist das Evangelium für die Juden, sage ich mal so. Und ihm ist das wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, was steht denn eigentlich im Alten Testament, was die Juden ja sehr gut kannten. Und er hat immer wieder darauf hingewiesen, so steht es geschrieben. Und im Anfang des Evangeliums ist auch, ich glaube, irgendwo bin ich ein bisschen zu laut, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja. Oder geht euch das nicht so? Ich empfinde das als ein bisschen. So ist besser. Zu Anfang des Evangeliums, wie das früher üblich war, schreibt man den Stammbaum. Wo kommt ja eigentlich jemand her? Wessen Eltern, beziehungsweise in Juda war das wirklich so, Geschlechtsregister, das heißt, das ging viele, viele Generationen vorher. Und Matthäus fängt mit Abraham an. Warum? Er fängt also nicht mit Adam an, was ja eigentlich so Anfang der Menschheitsgeschichte, nein, er fängt mit Abraham an, weil Abraham der Urvater von Israel ist. Und er will den Juden deutlich machen, so, Jesus stammt von Abraham ab, er ist ein Jude. Und deswegen nehmt ihn an und er erklärt eben, dass Jesus der Messias ist. So ein Beispiel, das Matthäus immer wieder auch darauf hinweist, so steht es geschrieben, finden wir in Matthäus 1, 22 bis 23. Hast du die Bibelstellen aufgeschrieben, die Stellen? Okay. Also, Matthäus 1, 22 bis 23. Andreas wirft das nicht ran. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln mit. Dann dürft ihr in euren Bibeln nachlesen, aber ich lese das natürlich auch vor. Das alles ist geschehen, damit in Erfüllung geht, was der Herr durch den Propheten angekündigt hat. Seht, das unberührte Mädchen wird schwanger sein und einen Sohn zur Welt bringen, den man Immanuel nennen wird. Denn das bedeutet, Gott ist mit uns. Ja, er weist auf die Propheten hin, das, was ich da gerade gelesen habe, steht im Alten Testament. Das junge Mädchen wird schwanger werden. In anderen Übersetzungen heißt es, die Jungfrau wird schwanger werden. Ja, und das ist genau die ich habe jetzt eine modernere Übersetzung genommen. Das ist der Hinweis auf Maria, die eben halt unberührt trotzdem ein Kind bekommen hat. Und das ist Jesus. Und man wird ihn Immanuel nennen. Das ist der Ausdruck für den Messias, der Name für den Messias. Und das ist Matthäus wichtig, den Juden nahe zu bringen. Jesus ist wirklich der Messias. Markus, das zweite Evangelium. Auch Markus war Augenzeuge, so wie Matthäus übrigens auch. Matthäus ist einer der Apostel gewesen, die mit Jesus durch die Lande gezogen sind. Der war also dabei, der hat gesehen, was passiert ist. Und Markus, auch wenn er nicht zu den Aposteln gehört hat, hat ziemlich sicher eine ganze Menge auch selbst miterlebt. Es gibt Hinweise in dem Evangelium, die ziemlich sicher nur von ihm sprechen. Und es gibt eine Stelle, die nirgendwo anders steht, wo wahrscheinlich von ihm die Rede ist. Und er hat da Dinge gesehen, die sonst niemand beschrieben hat. Also es kann nur wirklich von ihm sein. So, er hat also Dinge erlebt mit Jesus. Und sein Evangelium ist sehr kurz. Wahrscheinlich hat er die Predigt, die Petrus überall in den Landen gehalten hat, wo er das Evangelium verkündigt hat. Wahrscheinlich ist das eine Niederschrift dieser Predigt. Ja, Markus war mit Petrus unterwegs. Und wahrscheinlich ist er gebeten worden, schreib doch mal auf, was Petrus da sagt, damit nicht nur die das hören, die Petrus zuhören, sondern damit das eben halt auch noch woanders verteilt werden kann. Und deswegen hat sich Markus aufgemacht und das aufgeschrieben. Das ist kurz und relativ knapp, das ist das kürzeste Evangelium, weil man soll ja nicht zu lange predigen. Da hat sich Petrus wahrscheinlich auch dran gehalten. Das war so ein kleiner Gag nebenbei. Dieses Evangelium ist an Nichtjuden gerichtet. Woher wissen wir das? Weil Markus manche jüdische Gebräuche erklärt. Das brauchte Matthäus nicht zu machen. Er hat das an die Juden geschrieben. Die wussten die jüdischen Gebräuche, die waren da drin aufgewachsen. Aber Nichtjuden hatten keine Ahnung. So, also schreibt Markus oftmals eine Erklärung, warum, wieso, weswegen. Ein Beispiel davon, Markus 7, Verse 1 bis 3. Einige Pharisäer und Gesetzeslehrer aus Jerusalem kamen gemeinsam zu Jesus. Sie hatten gesehen, dass seine Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen aßen. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nichts, wenn sie sich nicht vorher in der vorgeschriebenen Weise die Hände gewaschen haben. So halten sie sich an die Überlieferungen ihrer Vorväter. So, Markus erklärt das, weil die Nichtjuden konnten das nicht wissen, dass es im Gesetz geschrieben steht und die Pharisäer das so gehandhabt haben. Deswegen erklärt er das. Und das ist natürlich nicht nur an dieser Stelle so, sondern überall da, wo jüdische Sitten genannt oder beschrieben werden, da kommt die Erklärung hinterher. Lukas. Lukas war Arzt und kein Augenzeuge. Der war nicht dabei. Aber Lukas war es ganz wichtig, ganz genau zu beschreiben und möglichst detailliert zu beschreiben, das Leben von Jesus. Und er hat überall rumgefragt. Er ist überall in Israel rumgereist und hat gehört, hat die Augenzeugen befragt. Also wie ein guter Journalist hat er nachgeforscht. Und das hat er alles aufgeschrieben. Und dann sein ganzes Konzept, was er da aufgeschrieben hat, oder alle Berichte, hat er dann geordnet in der Weise, wie er es für richtig hielt. Also nicht unbedingt chronologisch. Bei Lukas dürfen wir nicht davon ausgehen, dass es alles wirklich in der Reihenfolge passiert, sondern er hat das sinnvoll thematisch geordnet, damit das gut zusammenpasst. Lukas hat sein Evangelium einem Römer geschrieben. Wahrscheinlich irgendwo aus der Oberschicht, das weiß man nicht ganz genau. Der heißt Theophilus. Und dem wollte er ganz genau berichten, was geschehen ist. Und bei Lukas finden wir vieles, was wir in den anderen Evangelien nicht finden. Zum Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Sohn finden wir nur bei Lukas. Schreibt kein anderer. Es hängt wahrscheinlich mit damals zusammen, dass die anderen das nicht für so wichtig gehalten haben, aber Lukas hat es eben halt gehört, dass Jesus das erzählt hat und hat das mit aufgeschrieben und hat das mit aufgenommen, weil er es für wichtig hielt. Oder auch die Geschichte vom Lazarus und dem reichen Mann. Und daraus lese ich jetzt mal zwei Verse. Lukas 16, 22 bis 23. Und es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Die Geschichte ist ein bisschen länger. Ich habe jetzt nur mal zwei Verse rausgegriffen, damit man so ein bisschen merkt, worum geht es hier eigentlich. Das ist der einzige Hinweis in der Bibel, beziehungsweise eine Beschreibung, wie es im Totenreich aussieht. Ich habe übrigens hier aus einer klassischen Übersetzung gelesen, weil in meiner modernen Übersetzung, in der neuen evangelistischen, steht statt Totenreich Hölle. Und das ist falsch. Hölle ist was anderes. Hölle kommt erst am Ende, wird auch mit Feuersee beschrieben, da wird der Teufel nachher reingeworfen und all die nicht Jesus folgen. Aber hier ist vom Totenreich die Rede, das ist der Bereich, wo alle die jetzt sterben, also wenn ich heute sterben würde, würde ich erstmal ins Totenreich kommen, bevor ich dann wieder auferstehe zum Gericht. Das geht allen so, die sterben, die kommen in dieses Totenreich, aber mehr wissen wir davon nicht. Das ist die einzige Stelle, die wir im Neuen Testament finden, wo da eine kurze Beschreibung drin ist, nicht sehr detailliert, aber wir merken, da ist schon eine gewisse Trennung da. Das könnt ihr gerne nochmal nachlesen in Lukas 16. Genau. Also Lukas schreibt manche Dinge, die wir in den anderen Evangelien nicht finden. Und diese Geschichte hat Jesus erzählt mit dem armen Mann und dem Lazarus. Der Apostel Johannes gehörte mit seinem Bruder Jakobus und Petrus zu den drei Jüngern, die Jesus am allernächsten waren. Also ja, die 12 sind mit ihm durch die Gegend gezogen, das waren seine engsten Begleiter, aber die drei waren noch näher, die waren bei besonderen Anlässen dabei, wo er die anderen nicht mitgenommen hat, die waren ihm am allernächsten. Und Johannes schreibt sogar von sich, er war der Jünger, den Jesus lieb hatte. Er hat ein ganz besonderes, tiefes, enges Verhältnis zu Jesus. So, und er beschreibt Jesus als den Sohn Gottes. Ja, er ist der Sohn Gottes, das ist uns, den meisten von uns geläufig, aber ihm ist es wichtig, wirklich zu zeigen, so, er ist nicht einfach nur Mensch, besonderer Mensch, sondern wirklich erst aus dem Himmel gekommen. Er war schon immer da. Auch wenn er dann in dieser Zeit hier auf der Erde als Mensch aufgetreten ist, war er immer auch Sohn Gottes. Und das stellt Johannes ganz besonders heraus. Und Johannes, ist es nicht wichtig, alles zu schreiben, was die anderen auch schon geschrieben haben? So, das einfach nachzuerzählen, was Jesus passiert ist. Natürlich kommt auch im Johannesevangelium die Geburt und auch die Kreuzigung und die Auferstehung drin vor. Aber Johannes hat einen anderen Schwerpunkt. Über 90% vom Johannesevangelium kommen bei den anderen Evangelien nicht vor. Also er lässt eine ganze Menge weg. Dafür schreibt er vieles andere. Zum Beispiel die Hochzeit zu Kana, die uns ja allen gut bekannt ist. Das erste Wunder, was Jesus getan hat, Wasser in Wein verwandelt, das steht bei Johannes. Das finden wir nur da. Oder auch das Gespräch mit Nikodemus. Nikodemus war ein Pharisäer und der kommt zu Jesus, weil er neugierig ist, so wie Sarah vorhin gesagt hat. Man könnte auch sagen, wissbegierig. Der wollte mehr von Jesus, der wollte mehr wissen, der war wirklich hungrig. Und Jesus erzählt ihm von der Wiedergeburt, von der geistlichen Wiedergeburt. Was bezweckt Johannes mit seinem Evangelium? Das schreibt er selbst und das lese ich mal in Johannes 20, die Verse 30 und 31. Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die aber nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Das heißt, es ist aufgeschrieben, Jesus kennenzulernen, ihn anzunehmen als Sohn Gottes, ins Leben aufzunehmen, damit wir durch den Glauben an ihn das ewige Leben empfangen. Das ist die Absicht von Johannes in seinem Evangelium. Und das kann man eigentlich für alle Evangelien sagen. Wir lernen Jesus damit kennen und Jesus ist der Schlüssel zu unserem Himmelreich, zum ewigen Leben. Ohne Jesus werden wir da nicht hinkommen. Und das beschreiben die Evangelien. Das Leben von Jesus, seine Art, wie er mit Menschen umgegangen ist, was er getan hat. Und Jesus ist gestorben, gekreuzigt worden für unsere Sünden. Das ist, wer das auf sich nimmt, der wird frei und bekommt den Zugang zum Himmel. Und dahin ist er aufgefahren zum Himmel. Er ist wieder zurückgekehrt, da wo er hergekommen ist, nämlich wieder in den Himmel hinein. Das ist das Ende im Grunde der Evangelien. Und dann fängt die Apostelgeschichte an, nämlich damit, wie geht es denn weiter? Nachdem Jesus jetzt die Erde wieder verlassen hat, wie geht es weiter? Was passiert dann? Und Jesus sagt am Ende der Evangelien zu seinen Jüngern, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Menschen und tauft sie und lehrt sie. So, was passiert? Und das wird, der Anfang dessen wird in der Apostelgeschichte beschrieben. Sie ist die Fortführung des Lukas-Evangeliums. Lukas hat beides in zwei Bänden im Grunde geschrieben, erst das Leben von Jesus und dann gleich anschließend die Apostelgeschichte an den gleichen Empfänger. Ja, er hat im Grunde genommen nur zwei Bände daraus gemacht. Das ist ein Werk. Und es beschreibt im Grunde die 30 Jahre nach Jesu Himmelfahrt. Die folgenden 30 Jahre. Anfang tut es mit der Ausgießung des Heiligen Geistes auf alle Jünger, die zu der Zeit da waren. Und diese Ausgießung des Heiligen Geistes war die Ausrüstung dafür, damit sie das Evangelium in der ganzen Welt verkündigen könnten und damit sich das Evangelium überall ausbreiten konnte. Das war die Voraussetzung dafür, das hat Jesus extra gesagt, wartet darauf, bis der Heilige Geist kommt und dann ging es los. Die Kirche ist entstanden dadurch. Es haben sich ganz viele Menschen bekehrt, haben sich an Jesus gewandt, haben Jesus aufgenommen in ihr Leben. Und da, die Gemeinde ist riesig gewachsen, gleich zu Anfang bei der Predigt von Petrus, gleich 3000 auf einmal. Und so ging es weiter. Also riesig schnell ging es weiter. Überall sind Gemeinden entstanden, erst in Jerusalem. Und weil da Widerstand kam, ging es um Jerusalem herum und immer weiter auch aus über Israels Grenzen hinaus in die Welt hinein. Ein Großteil, also im Grunde in der zweiten Hälfte der Apostelgeschichte, wird vor allen Dingen von Paulus gesprochen. Paulus war eigentlich mit der Missionar, der hauptsächlich mit daran beteiligt war, das Evangelium wirklich auch in die anderen Länder hinauszubringen. Und da wird viel von seinen Missionsreisen und so weiter beschrieben. Und mit der Ankunft in Rom endet die Apostelgeschichte, also mit der Ankunft von Paulus in Rom. Das lese ich mal, Apostelgeschichte 28, 30 bis 31. Paulus blieb zwei volle Jahre in der von ihm gemieteten Wohnung und konnte dort alle empfangen, die ihn aufsuchen wollten. Er predigte ihnen frei und offen und völlig ungehindert die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles, was Jesus Christus, unseren Herrn, betraf. Und so geht es weiter. Das ist das offene Ende der Apostelgeschichte. Bis dahin wird berichtet, was der Heilige Geist alles getan hat, wie sich überall ausgebreitet hat. Und dann das offene Ende. Es geht weiter bis heute. und ist auch heute noch nicht zu Ende. Wir leben immer noch eigentlich in der Apostelgeschichte, weil das Evangelium wird immer noch ausgebreitet und überall gepredigt. Deswegen das offene Ende, das wird dauern bis zum Schluss. Wie geht es weiter im Neuen Testament? Die Zeit, die da beschrieben worden ist in der Apostelgeschichte, da sind auch viele Briefe geschrieben worden. Nämlich die Apostel haben an Gemeinden geschrieben, überwiegend die meisten Briefe sind an Gemeinden geschrieben, um sie zu lehren, um das eine Lehre weiterzugeben, sie zu ermutigen, sie aufzubauen, auch in ihren Herausforderungen. Auch die Gemeinde sind verfolgt worden damals. Ja, da war viel Widerstand von den Römern oder auch von anderen. Und da brauchten sie Ermutigung. Das kommt in den Briefen drin vor. Und auch zu der Zeit gab es schon Irrlehren. Überall da, wo das Evangelium verkündigt wird, da kommen auch Leute und erzählen was Falsches. Und auch da gehen die Briefe drauf ein und gehen dagegen an und sagen nochmal ganz deutlich, worum es geht, was die Wahrheit ist. Genau. Und ich greife mal einige wenige Briefe raus. Jetzt alle rauszugreifen oder alle zu besprechen, würde eine Predigt ein bisschen ausufern lassen. Und das wollte ich euch nicht zumuten. Aber ein paar möchte ich rausgreifen. Den Römerbrief, das ist gleich der erste, ist von Paulus geschrieben. Und Paulus legt hier seine Lehre, seine Glaubensüberzeugung und sein Glaubensbekenntnis dar. Er schreibt das an die Römer, das ist der Titel auch natürlich des Buches. Er schreibt das an die Römer, um den Römern zu zeigen, was im Evangelium drinsteckt. Und da ist wirklich das komplette Evangelium drin. Man kann mit dem Römerbrief alles erklären, worum es geht, dass der Mensch verloren ist, dass er Rettung braucht, wie er die Rettung bekommt durch Jesus und was das für Auswirkungen hat. Und das ist alles im Römerbrief mit drin. Wer das liest, gerade zu Anfang, wer gerade zum Glauben gekommen ist, dem rate ich, nehmt eine etwas modernere Übersetzung zu Anfang, weil Paulus schreibt nicht ganz einfach. Und das ist, du kannst auch parallel lesen, aber eine moderne Übersetzung solltest du mit dazu haben, damit es leichter zu verstehen ist. Ja. Wer ein bisschen tiefer studieren will, der sollte sich eine klassische Übersetzung nehmen. Dann kommst du noch tiefer rein, weil da noch mehr wirklich auch drin steht, was Paulus gesagt hat. Nicht, dass das andere falsch ist, das meine ich nicht. Aber es ist einfach leichter zu verstehen. So, ich lasse Paulus mal selbst zu Wort kommen, was er im Römerbrief eigentlich ausdrücken will. Für uns ist der Römerbrief eine Hauptsäule unserer christlichen Theologie. Ja, also der ist wesentlich, den darf man nicht weglassen, den sollte man auf jeden Fall als Christ auch gelesen haben. Römer 1, 16 und 17. Da schreibt Paulus, denn ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Botschaft. Sie ist ja Gottes Kraft und rettet jeden, der glaubt. Das gilt zunächst für Juden, aber auch für alle anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die aus dem Vertrauen auf Gott kommt und zum Glauben hinführt. Wie es in der Schrift steht, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Also ihr merkt schon, das ist nicht unbedingt einfach ausgedrückt, obwohl ich hier bewusst auch eine moderne Übersetzung genommen habe. Manchmal lohnt es sich, einen Satz zweimal zu lesen, um zu begreifen, was Paulus eigentlich sagen will. So, der Römerbrief ist Schwarzbrot, aber Schwarzbrot ist gesund. Als nächstes folgen die beiden Briefe an die Korinther. Das ist die einzige Gemeinde, die zwei Briefe nötig hatte. Wahrscheinlich gibt es sogar einen dritten, aber der steht nicht im Neuen Testament drin. So, und da behandelt Paulus ganz, ganz viele verschiedene Themen. Einmal deswegen, weil die Korinther ihn wegen mancher Themen gefragt haben, sag uns doch mal, wie gehen wir damit um. Aber auch, weil Paulus bestimmte Dinge in der Gemeinde sieht, Konflikte oder was da drin abgeht, was sie da machen, und darauf eingeht und sie zum Teil auch korrigiert und ermahnt. Was man wissen muss dabei, Korinth ist eine griechische Hafenstadt. Und in der Hafenstadt sammeln sich ganz viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern. Und wie in den meisten Hafenstädten gibt es auch ziemliche Rotlichtviertel, wo die Moral ziemlich niedrig ist, sage ich mal so, um das Ganze einfach zu sagen. So, und es gibt natürlich auch durch die unterschiedlichsten Kulturen, gibt es unterschiedliche Traditionen, Gebräuche, Lehren und so weiter. Und das alles hat sich in der Gemeinde wiedergefunden. Da war also eine große Meinungsvielfalt. Und auch das Verständnis von Moral entspricht nicht unbedingt dem, was Gott sich darunter vorstellt. Und da braucht er es Ordnung. Und da bringt Paulus Ordnung rein. Und deswegen schreibt er unter anderem den Korintherbrief. Wenn man sich so eine Gemeinde anguckt mit so einer Meinungsvielfalt, entsprechend auch viel Streit und Unruhe und manch einer, der sich herausheben wollte und andere, die gar nicht drin vorkamen, dann könnte man auch denken, oh, dieser Hühnerhaufen, lass sie doch einfach machen, was sie wollen. So habe ich so gedacht. Aber Paulus ist davon überzeugt, dass die Kraft des Evangeliums ausreicht, um diesen, ich sag's mal in meinen Worten, mit diesen Hühnerhaufen wirklich Ordnung beizubringen und dieses Chaos zu beenden. Das ist Paulus' Überzeugung und deswegen setzt er auch darauf und schreibt denen und gibt sich alle Mühe, um da wirklich eine gute Ordnung hineinzubringen. Unter anderem schreibt er 1. Korinther 1, 18 bis 19. Die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Aber für uns, die wir gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Denn Gott hat gesagt, ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Da waren viele, die sich für weise hielten. Aber darum ging es nicht. Es ging darum, die Weisheit Gottes zu erkennen. Und die Kraft Gottes zu erleben. Und nur die, die das Evangelium wirklich angenommen haben und ernst genommen haben, die konnten das erleben. Die anderen, für die war es eine Dummheit. Das ist heute noch so. Das ist ein Wort, was heute exakt genauso noch gilt wie damals. Wir können also ganz, ganz viel lernen aus den Korintherbriefen. Unter anderem, wunderbarerweise, es steht das neutestamentliche Hohelied der Liebe. Im 1. Korinther 13. Lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Da ist die göttliche Liebe beschrieben. Und die göttliche Liebe ist in uns. Also wenn wir das lesen, können wir sagen, so können wir lieben, weil Gott seine Liebe uns geschenkt hat. Und er schafft es, dass wir so lieben können. Und wenn ihr das lest, die Liebe hält alles aus. Die Liebe ist geduldig. Glaubt alles. Ja, allein diese drei Dinge, ich bin damit überfordert, aber die göttliche Liebe, die schafft das und die ist in mir. So, und davor und danach geht es um den Heiligen Geist, um die Gaben des Heiligen Geistes, warum sie gegeben sind, wie wir damit umgehen und so weiter. Interessanterweise steht die Liebe in der Mitte als das Zentrum. Nichts ist höher. Wir setzen auch die Geistesgaben nicht höher als die Liebe, sondern die Liebe ist das Zentrum und das, die Geistesgaben gehören dazu und sollen immer in Liebe auch gegangen, mit ihnen umgegangen werden. Also der Korintherbrief ist eine Schatzkiste für sich und lohnt sich in jedem Fall zu leben. Da habe ich übrigens, im Korintherbrief habe ich tatsächlich zuerst über den Heiligen Geist gelesen und bisschen mehr Wissen über den Heiligen Geist überhaupt angeeignet, weil ich vorher, als ich gläubig wurde, keine Ahnung hatte, wer der Heilige Geist eigentlich überhaupt ist. Der Galaterbrief greife ich auch nochmal raus. Und zwar deswegen, weil der Galaterbrief, den empfehle ich allen, die, wie soll ich das ausdrücken, die sich selbst allerlei Regeln auflegen, um auf jeden Fall Gottes Willen zu tun. Ich selber habe oft genug dazu geneigt, mir bestimmte Regeln aufzuerlegen. Und wenn ich die halte, dann bin ich Gott gegenüber gefällig. Also lies morgens mindestens ein Kapitel in der Bibel. Ja? Also immer stille Zeit machen, jeden Morgen. Und wenn ich das verpasst habe, dann habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt und Gott liebt mich nicht mehr. Und so. Versteht ihr? So Dinge, und da gibt es noch viel, viel mehr. So. Und alle die das halten, denen empfehle ich den Galaterbrief. Da geht es nämlich darum, wir müssen die Gesetze nicht halten, damit Gott uns liebt. Im Grunde genommen ist das ein Appell an die Juden, die ja aus der Gesetzlichkeit herauskamen. Ja, die waren von Gott her aufgefordert, das Gesetz zu halten. Und die mussten sich jetzt erstmal dran gewöhnen. Jesus hat sie frei gemacht vom Gesetz. Sie müssen das Gesetz nicht halten, sondern wenn sie Gott wirklich lieben von Herzen, dann müssen sie das Gesetz nicht halten, sondern dann lieben sie Gott. Und Gott gibt sein Gesetz in unser Herz hinein und wir leben danach. Ohne uns viel Gedanken zu machen, sondern Gott lenkt und leitet uns durch seinen Heiligen Geist. Und in diese Freiheit hineinzukommen, das muss man lernen, beziehungsweise auch verstehen. Und dafür ist der Galaterbrief gedacht, das zu tun. Galater 3, 13 bis 15. Ihr seid ja zur Freiheit berufen, liebe Geschwister. Nur benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für eure eigenwillige Natur, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ihr das eine Gebot haltet: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber kratzt und beißt, dann passt nur auf, dass ihr euch nicht gegenseitig auffresst. Also Paulus ist nicht nur Theologe, der weiß auch um die Praxis, ja, und geht da auch klar und deutlich rein. Aber dann wird schon deutlich, worum es beim Galaterbrief geht. Ne? Also die Freiheit ja, aber nicht die grenzenlose Freiheit, sondern die Freiheit hat auch Grenzen. Ja? Nämlich überall da, wo ich auf jemanden anders treffe. Galater 3, 13 bis 15. Oh, dann habe ich euch eine falsche Bibelstelle gegeben. Dann ist das eure Hausaufgabe, zu gucken, welche Bibelstelle das wirklich ist. Das kommt immer mal wieder vor. Vor allem, wenn ich das dann nicht reinkopiere, dann gucke ich nicht nochmal nach. Ich sollte doch lieber aus der Bibel lesen. Eine Besonderheit, ein Brief möchte ich euch noch ans Herz legen, den Hebräerbrief. Das ist der einzige Brief, bei dem der Verfasser nicht bekannt ist. Und er hat es trotzdem ins Neue Testament geschafft. Erinnert ihr euch, es gab eine Regel, der Verfasser musste bekannt sein, bevor ein Buch ins Neue Testament aufgenommen wurde. Beim Hebräerbrief hat man eine Ausnahme gemacht. Da ist der Verfasser nicht bekannt. Aber der ist so wichtig und so bedeutend, dass man den nicht einfach weglassen konnte. Und er ist klar und deutlich Jesus bezogen, klare Theologie drin. Was steht da drin? Er zeigt auf, dass das, was Gott im alten Bund begonnen hat, und zwar mit der Erwählung von Israel. Er hat Israel erwählt, um sich allen Menschen bekannt zu machen. Das war der Grund, warum er Israel erwählt hat. Das war der alte Bund. Er hat ihnen eine Ordnung gegeben, seine Ordnung gegeben und hat damit gezeigt, wie Gott ist. Dass er eine Ordnung hat, was er möchte, was Gerechtigkeit ist und was nicht. Und dann kommt Jesus und führt diesen alten Bund zu etwas Neuem, nämlich in den neuen Bund hinein. Und ich habe eben schon mal gesagt, beim Galaterbrief, die Juden, die hatten Schwierigkeiten, dieses Neue zu akzeptieren. Die lebten immer noch im Alten. Und der Hebräerbrief wirbt darum, dass sie den neuen Bund mit Jesus akzeptieren und respektieren und erkennen, es ist nicht etwas komplett Neues, sondern es ist eine Fortführung dessen, was im alten Bund begonnen hat. Und auch wir für uns, die wir erst im neuen Bund eigentlich dazugekommen sind, Für uns ist wichtig zu sehen, wir sind nicht etwas komplett Neues, was Gott angefangen hat, gesagt, nee, das Alte, das hat nicht funktioniert, jetzt fange ich was Neues an. Manch einer hat nämlich tatsächlich diese Theologie mal aufgebracht. Nein, es ist eine Fortführung. Und wir sind dazugekommen. Und wir sind mit den Juden ein Volk, ein Gottesvolk. Wir sind nicht getrennt, wir sind nur noch dazugekommen. Aber die Juden sind immer noch Gottesvolk. Auch wenn sie viel oder in großen Teilen immer noch nicht an Jesus glauben, das kommt noch, aber es ist Gottes Volk, was er immer noch sieht. Und gerade heute, also ich sag mal, gerade auch in unserer heutigen Zeit, zu erkennen, die Juden können wir nicht einfach ablehnen und sagen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Nein, wir gehören zusammen, wir sind ein Volk. So, und das, der Hebräerbrief beschreibt, was im Alten Bund an Gesetzen da war, wie Jesus das ins Neue hinein macht, manche Rituale, was in den neuen Bund überführt, was wir noch, also welche Bilder da drin stecken, warum das so gewesen ist und so weiter. Der Hebräerbrief ist wirklich in der Beziehung ein Schatz für sich, ja, um den alten und den neuen Bund erkennen zu können. Ich lese mal Hebräer 1, 1 bis 4. Früher hat Gott viele Male und auf unterschiedliche Weise durch Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Jetzt in dieser Endzeit sprach er durch den Sohn zu uns, den er zum Erben über alles eingesetzt hat und durch den er das ganze Universum schuf. Seine Herrlichkeit leuchtet aus ihm und sein Wesen ist ihm völlig aufgeprägt. Durch die Macht seines Wortes trägt er das All und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät. Er steht so hoch über den Engeln wie der Sohnesname, den er erbte, jeden Engelsnamen übertrifft. Ihr merkt, der Schreiber des Hebräerbriefs, er macht Jesus groß. Ja, und versucht auch dem alten Bund, beziehungsweise den Leuten aus dem alten Bund, Jesus nahe zu bringen und zu zeigen, er ist derjenige, der euch in den neuen Bund führt und er ist derjenige, der euch Gott nahe bringt. Ihr braucht ihn. So, das ist mit einer der Botschaften im Hebräerbrief. Wie gesagt, es geht im neuen Bund weiter und der alte Bund führt in den neuen Bund, ja. Er endet nicht einfach abrupt, sondern er geht in den neuen Bund über. Es gibt noch ein paar Briefe, die an Mitarbeiter gerichtet sind. Der Timotheusbrief und die zwei, ein Titusbrief und zwei Timotheusbriefe, Entschuldigung. Das waren Pastoren, das waren geistliche Leiter, die Paulus angeleitet hat. Und wir lesen in den Briefen eine Menge darüber, über Leitung, über auch Ordnung in der Gemeinde, Voraussetzungen dafür, für die Leiter. Da können wir also eine ganze Menge in der Beziehung mitkriegen. Und dann gibt es, das nennt sich auch die Pastoralbriefe. Das heißt, das geht darum, den Hirten etwas mitzugeben. Nicht nur den Hirten, sondern auch den Diakonen und Mitarbeitern. Also für alle, die Mitarbeit mal arbeiten. Und bei uns sind das jede Menge. Für die lohnt sich auch diese Briefe zu lesen. Und dann gibt es noch persönliche Briefe, da gehe ich jetzt nicht so direkt drauf ein. Das merkt man schon an der Anrede. Die sind da auch mal drin, gut zu lesen. Genau. Würde jetzt zu weit führen, wenn ich auf jeden eingehe. Habt ihr noch einen Moment? Bin noch nicht ganz fertig. Es kommt noch die Offenbarung. Der Abschluss des Neuen Testaments, die Offenbarung, das Buch der letzten Dinge. Das steht nicht umsonst am Ende der Bibel. Es ist das Buch der letzten Dinge. Das heißt, da wird uns erzählt, wie es am Ende der Zeit sein wird. Und ich lese mal gleich zu Anfang, was da drin beschrieben ist. Offenbarung 1, 1 bis 3. In diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was Gott ihm für seine Diener anvertraut hat. Sie sollten wissen, was bald geschehen muss. Deshalb schickte er seinen Engel mit dem Auftrag zu seinem Diener Johannes, ihn das alles sehen zu lassen. Dieser Johannes berichtet nun alles genau so, wie es ihm gezeigt worden ist und wie er es als Wort Gottes von Jesus Christus empfangen hat. Glücklich ist, wer dieses prophetische Wort liest und alle, die sie hören und danach handeln. Denn schon bald wird sich alles erfüllen. Hier ist von Johannes die Rede, das ist der gleiche, der das Johannesevangelium geschrieben hat. Übrigens auch zu ungefähr der gleichen Zeit, 90 nach Christus. Da ist auch die Offenbarung geschrieben. Und ich habe eben vorgelesen, das, was bald geschehen wird. Es ist noch nicht geschehen. Aber er schreibt, es wird bald geschehen. Wir warten darauf. Und wir sollten wirklich auch in dieser Erwartung sein, es geschieht bald. Ja, auch wenn es dauern kann. Keiner weiß genau, wann es geschieht. Nur Gott weiß das. Wir wissen es nicht und brauchen es auch nicht auszurechnen, weil ich glaube, es gibt kein festes Datum. Ich glaube, dass einfach bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden müssen und dann wird es geschehen. Und das weiß nur Gott allein. Die ersten drei Kapitel der Offenbarung sind an 7 Gemeinden gerichtet, die in Kleinasien, das ist in der heutigen Türkei, damals existiert haben. Und Jesus geht auf diese Gemeinden ein. Er stellt sich ihnen als der auferstandene Herr vor. Also anders als vorher, als er hier auf der Erde gelebt hat, wo er eher als der Diener war. Ja, natürlich merkte man auch seine Göttlichkeit, schon alleine wie er geheilt hat und so weiter. Aber hier kommt er in eine ganz andere Stellung. Er kommt als König der Könige, den Gott eingesetzt hat. Als der Herrscher über die ganze Welt. Aber der sich auch um seine Gemeinde kümmert, der sie bis ins Kleinste kennt und auch sagen kann, so. Und er ermutigt die Gemeinden, in der Nachfolge zu bleiben, in der konsequenten Nachfolge. Die einen ermutigt er und sagt, macht so weiter. Die anderen korrigiert er, beziehungsweise er ermahnt sie, passt auf. Und wir können an diesen 7 Gemeinden eine Menge lernen. Manches davon finden wir auch heute von der Haltung, wie man miteinander umgeht, was man tut, wie wir am Wort Gottes festhalten, ob wir Jesus lieben oder nicht, lohnt sich auf jeden Fall. Das ist an die 7 Gemeinden gerichtet. Wir können eine Menge daraus lernen, aber das war jetzt noch nicht in dem Sinne prophetisch für die Zukunft, die noch auf uns zukommt. Die kommt danach. Und da wird es dann nicht ganz einfach. Es ist eine prophetische Schau, das heißt eine Schau in die Zukunft. Und wir müssen überlegen, das ist über 2000 Jahre her. Manches von dem, was Johannes gesehen hat, gab es noch gar nicht. Er hatte überhaupt keinen Vergleich. Stellt euch mal vor, was in den letzten 2000 Jahren an Entwicklung, rein technische Entwicklung, vor sich gegangen ist. Es gab noch keine Autos, es gab keine Lokomotive, Flugzeuge, nicht überhaupt gar nicht dran zu denken. Geschweige denn von Handys oder sonst irgendetwas, ganz genau. Und dennoch hat er Dinge gesehen, auch die damals schon passiert waren. Er hatte nämlich auch einen Blick in den Himmel. Und den beschreibt er auch, wie Gott ist. Und er beschreibt das manches Mal mit Bildern. Er nimmt Dinge, die er kennt und beschreibt das, was er sieht, anhand dieser Bilder. Und trotzdem ist das immer ungenügend, weil man kann manche Dinge nicht beschreiben, die man nie vorher gesehen hat und es keine entsprechenden Dinge hier auf der Erde gibt. Also manche Beschreibung ist einfach eine Annäherung dessen, eine Stadt, die dreidimensional ist, also in alle Richtungen mit mehreren Ebenen, gibt es hier auf der Erde noch. Natürlich gibt es Hochhäuser, aber diese Stadt ist wirklich dreidimensional, riesig groß. Wie will man das beschreiben? So, und da merken wir, dass wir noch kein richtiges Bild davon bekommen, sondern das ist nur eine Annäherung dessen. Wir bekommen einen gewissen Ausblick. Dann werden viele Katastrophen beschrieben, was einem Angst machen könnte. Aber das Allerwichtigste, was wir von Anfang an bis zum Schluss bedenken müssen, Gott macht das alles. Das ist kein Werk des Teufels, das ist kein Werk des Zufalls. Es ist nicht, weil wir die Erde so kaputt gemacht haben, sondern Gott leitet das Ganze ein. Es ist ein Gericht über diese Erde, das eine Zeit lang dauern wird, aber Gott hat alles unter Kontrolle und er weiß, was er tut. Und wir brauchen keine Angst davor zu haben, wenn wir mit Gott gehen, wenn wir, dann werden wir auch immer unter seinem Schutz sein. Da brauchen wir keine Angst zu haben, bei all dem, was wir da lesen, Gott hat alles unter Kontrolle. Wir dürfen nicht den Fehler machen, die Offenbarung so zu lesen, dass es alles nacheinander passiert, chronologisch geordnet. Manches wird wahrscheinlich sich überschneiden, gleichzeitig passieren. Wir kriegen da keinen genauen Zeitplan rein. Manches bleibt im Ungewissen. Wann geschieht was, wie geschieht das genau? Manches wird in Bildern beschrieben, die wir nicht fassen können. Und trotzdem ist es gut zu lesen, auch wenn wir nicht immer genau wissen, was da genau passiert. Warum? Wir kriegen einen Ausblick darauf. Und wenn wir nur eine Ahnung davon kriegen, was Gott vorhat, wenn es passiert und wenn wir das noch erleben, dann wissen wir, es ist Gott. Und wir werden erkennen, was Johannes gemeint hat, was er da beschrieben hat. Wir müssen es jetzt nicht genau wissen. Wir kriegen das mit. Ja, es lohnt sich in jedem Fall zu lesen. Manche Bilder werden gebraucht, also auch Gleichnisse. Israel wird mit einer Frau verglichen. Das kriegen wir nur raus, wenn wir das Alte Testament auch kennen. Und Bilder, die da gebraucht werden, prophetische Bilder, können wir nur deuten, wenn wir das mitkriegen. Ist nicht schlimm, wenn wir das nicht alles verstehen. Wichtig ist, dass wir schon mal einen Überblick haben, was überhaupt geschieht. Es wird jemand auftreten, der über die ganze Welt herrschen wird. Und das wird kein Guter sein. Das ist der Antichrist, der gegen Christus. Und der wird die Welt beherrschen. Und versuchen, uns auch als Christen zu unterdrücken. Auch das wird da beschrieben. Und es steht da drin, wir sollen uns ihm nicht unterordnen. Also nicht in jedem Fall der Obrigkeit unterordnen, so wie ich das letzte Woche gesagt habe. In dem Fall, nein, wir sollen uns nicht ihm unterordnen, das steht hier ausdrücklich drin, sondern wir sollen Gott gehorchen. Genau. Am Ende dieser Zeit wird Gott Gericht halten. Ach so, was ich vergessen habe, eine wunderbare Sache, wir werden entrückt werden, wenn wir zu der Zeit noch leben. Und ich versuche jetzt nicht herauszufinden, wann genau wir entrückt werden. Da gibt es ganz verschiedene Theorien. Also die Offenbarung lädt ein, sehr unterschiedlicher Meinung zu sein. Und es gibt entsprechend viele Auslegungen und unterschiedliche Meinungen darüber, wann wir entrückt werden, wann was passiert und so weiter. Ich beteilige mich nicht gerne daran. Manchmal diskutiere ich gerne darüber. Aber ich sage immer, wir werden es sehen, weil ob ich davon überzeugt bin, dass die Entrückung zu Anfang dieser schlimmen Zeit passiert oder am Ende, macht überhaupt nichts aus. Es ändert sich nicht. Gott wird es dann machen, wenn er es geplant hat. Und nicht, weil ich davon überzeugt bin. Ja? Also deswegen beteilige ich mich nicht daran. Aber es wird eine Entrückung geben. Ja? Das heißt, wir werden auffahren in den Himmel, so wie Jesus aufgefahren ist, zu Lebzeiten. Übrigens werden die Toten, die gläubigen Toten, also die, die gläubig waren zu Lebzeiten natürlich, die werden auch mit. Die werden erst auferstehen und dann werden wir hinterherkommen. Kann man übrigens den Thessalonicher Brief nachlesen. Davon nur mal abgesehen. Also die gibt es auch noch, wird da auch beschrieben. Und am Ende der Zeit wird Gericht gehalten. Da wird Gott trennen, diejenigen, die an Jesus geglaubt haben und die, die Jesus abgelehnt haben. Die, die ihn abgelehnt haben, werden mit dem Teufel zusammen in den Feuersee geworfen. Und die, die Jesus vertraut haben, die kommen mit ihm in die ewige Herrlichkeit, in den neuen Himmel, auf die neue Erde. Es wird nämlich einen neuen Himmel, eine neue Erde kommen. Am Ende der Zeit, wenn dieses Gericht passiert ist, wird diese Erde vernichtet werden. Gott wird sie platt machen und wird einen neuen Himmel, neue Erde schaffen. Und da wird kein Schmerz mehr sein, haben wir vorhin gesungen, kein Schmerz, kein Leid. Da werden wir mit Gott zusammen sein. Und wir werden glücklich sein mit dem Vater. Das ist der Ausblick, den wir haben und der am Ende des Neuen Testaments steht. Da wollen wir hin. In diese Herrlichkeit wollen wir hin und ihn erleben. Was ich jetzt noch weggelassen habe, ist das tausendjährige Reich, in dem Jesus herrschen wird, 1000 Jahre lang. Und am Ende die riesengroße Schlacht, wo ganz viele Völker all ihre Militärmacht zusammennehmen und auf Israel losgehen und Israel endgültig vernichten wollen. Aber Jesus wird auftreten und wird das verhindern. Und ihr wisst, wie groß Israel ist. Und ihr wisst, welche Militärmacht in dieser Welt jetzt schon herrscht. Jesus wird auftreten und das verhindern. So, das, auch das steht in der Offenbarung drin. Also eine ganze Menge, was am Ende passiert. Und trotzdem wird es nur eine relativ kurze Zeit dauern. Das kommt noch auf uns zu. Keine Angst davor. Jesus hat alles unter Kontrolle. Und er ist der Erlöser, er ist der Herr darüber. Und es entgleitet ihm da nicht. Ja? Und das, deswegen ist es wichtig, auch die Offenbarung mal zu lesen. Ja? Damit man das versteht und das auch im Kopf behält. Er wird ein gutes Ende schaffen. Er wird uns in die Erlösung bringen. Und zum Schluss lese ich nochmal Offenbarung 22, 16 bis 19. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, damit diese Botschaft den Gemeinden bekannt gemacht wird. Ich bin der Wurzelspross und Nachkomme Davids, der glänzende Morgenstern. Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und wer es hört, soll in den Ruf mit einstimmen, komm. Und wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. Und ich erkläre jedem, der die prophetische Botschaft dieses Buches hört, wenn jemand zu dem etwas zu dem hinzufügt, was hier geschrieben steht, dem wird Gott die Plagen zufügen, die in diesem Buch beschrieben werden. Und wenn jemand irgendetwas von den prophetischen Worten dieses Buches unterschlägt, dem wird Gott das wegnehmen, was ihm in diesem Buch als Anteil zugesprochen ist. Das Recht, in der heiligen Stadt zu wohnen und vom Baum des Lebens zu essen. Wenn man vom Baum des Lebens isst, das ist übrigens das, was ganz zu Anfang in der Bibel steht, in einem Paradies, wer vom Baum des Lebens isst, bekommt ewiges Leben. Da bindet sich das ganze Buch wieder zusammen. Ja? Und deswegen merkt man, die ganze Bibel ist eins. Das sind nicht viele gesammelte Bücher. Das ist eine Botschaft von Gott. Wer vom Baum des Lebens isst, und den bekommen wir, wenn wir an Jesus dranbleiben. Wer Jesus in sein Leben aufnimmt, der darf vom Baum des Lebens essen. Jesus ist der Retter und Erlöser. Er bietet dir Vergebung deiner Schuld und das ewige Leben an. Und wer das noch nicht gemacht hat, dem lade ich ein, das heute Morgen zu tun, Jesus anzunehmen und dieses ewige Leben in Anspruch zu nehmen, Jesus, an Jesus festzuhalten. Und du darfst gerne mitbeten, wenn ich jetzt gemeinsam zum Abschluss bete. Jesus, ich danke dir für diese Offenbarung deines Wortes, des Neuen Testamentes. Und ich danke dir, dass du dich als der Retter und Erlöser uns vorgestellt hast und darum wirbst, dass wir dich in unser Leben aufnehmen. Jesus, du bist der Retter und Erlöser. Und dir gehört mein Leben. Dir vertraue ich es an. Ich will mit dir leben. Ich will auf dich hören. Ich will von dir geleitet werden, damit ich ins ewige Leben komme. Ich danke dir, dass du mir meine Sünden vergibst, mich reinigst von allem, was ich falsch gemacht habe, wo ich Gott enttäuscht habe, wo ich Menschen enttäuscht habe, wo ich schuldig geworden bin. Jesus, du bist dafür gestorben und hast dein Blut vergossen, um mich frei zu machen davon, damit ich mit dir leben kann. Und ich danke dir dafür, dass ich dich in meinem Leben aufnehmen darf, dass ich mit dir leben darf, dass du dafür sorgst, dass ich in dieses ewige Leben komme. Danke dafür, Herr. Amen.